Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Christiane Kess herzlich willkommen. Wer hebt noch den Finger für den Parteivorsitz der CDU? Seit Tagen wird über die Männer spekuliert, die das noch gar nicht offiziell getan haben, aber wohl noch tun werden. Friedrich Merz, Armin Laschet oder Jens Spahn. Heute aber meldete noch ein prominenter Christdemokrat seinen Anspruch an. Norbert Röttgen hat jetzt als erster führender CDU-Politiker offiziell erklärt, für den Parteivorsitz zu kandidieren. Unsere Korrespondentin fasst gleich die aktuelle Lage zum Kandidatenrennen bei der CDU zusammen. Unterdessen laufen die Gespräche, die verfahrene Lage in Thüringen zu lösen, auf Hochtouren. Der Vorschlag von Ex-Ministerpräsident Ramelow von der Linken, die CDU-Politikerin Christine Lieberknecht als vorübergehende Regierungschefin einzusetzen, reicht der CDU Thüringen allerdings nicht. Auch dazu gleich ausführliche Informationen. Und im Istanbuler sogenannten Gezi-Prozess hat es überraschend Freisprüche gegeben. Wer hat die besten Chancen, Annegret Kramp-Karrenbauer zu folgen und der schwächelnden Volkspartei CDU neuen Schwung zu verleihen? Der langjährige CDU-Politiker Norbert Röttgen hat heute erklärt, er wolle seine Partei strategisch, politisch, inhaltlich und personell klar positionieren. Bisher hatte niemand mit Röttgen gerechnet, auch wenn er in seiner Partei schon einiges war. Erster parlamentarischer Geschäftsführer seiner Bundestagsfraktion oder Bundesumweltminister. Im Moment ist er Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Und als Außenpolitiker hat er sich heute auch gezeigt, als er seine Kandidatur für den Parteivorsitz bekannt gegeben hat. Katharina Hamburger berichtet.
Aus drei werden vier. Mit einer E-Mail kündigte Norbert Röttgen der Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer heute Morgen an, dass er sich um ihre Nachfolge bewerben möchte. Danach habe man kurz telefoniert. Eine Einladung ins Adenauerhaus würde er aber auch nicht abschlagen, verkündete der Außenpolitiker und ehemalige Umweltminister heute Vormittag in einer Pressekonferenz.
Ich trinke Kaffee, Espresso am liebsten und stehe Einladung immer offen gegenüber.
Diese Einladung ist mittlerweile offenbar ausgesprochen. Kramp-Karrenbauer wolle mit Röttgen in den kommenden Tagen sprechen. Es wäre das vierte Einzelgespräch. Schon heute saß die noch Parteichefin mit Friedrich Merz zusammen. Über eine Stunde sollen sie geredet haben. Über den Inhalt ist bislang nichts bekannt. Anschließend folgen noch Gespräche mit Jens Spahn und Armin Laschet und nun auch noch mit Norbert Röttgen. Vier Männer aus NRW stehen damit bislang in engerer Auswahl. Wobei Röttgen nochmal betont:
Ich bin der bislang erste und einzige, der seine Kandidatur erklärt hat.
Das gilt für die vier genannten. Laut Adenauer Haus gibt es aber noch zwei weitere Bewerber, die allerdings nicht bundesweit bekannt seien und deren Namen vertraulich blieben, solange sie sich nicht selbst äußerten. Norbert Röttgen hat dies heute direkt nach dem Bekanntwerden seiner Kandidatur getan. Mehr als eine Stunde beantwortete er in der Bundespressekonferenz Fragen und begründete, warum er antreten will. Es gehe aus seiner Sicht nicht nur um Personalien.
Es geht schon gar nicht um die Ambitionen und Personalinteressen Einzelner, sondern es geht um die personelle und inhaltliche strategische Positionierung der CDU. Es geht um die Zukunft der CDU. Und es geht um die christlich-demokratische Idee. Davon habe ich seit der Rückzugsankündigung von Annegret Kramp-Karrenbauer wenig gehört. Und darum kandidiere ich.
Röttgen setzt nun vor allem auf seine außenpolitische Expertise, erwähnt immer wieder den Krieg in Syrien und vor allem die Situation der Menschen in Idlib. Aber auch bei einem weiteren Thema sieht er Nachholbedarf für die CDU.
Es ist ganz einfach. Ohne ökologische Kompetenz gibt es keine Zukunftskompetenz,
sagte der frühere Umweltminister. Mit den anderen möglichen Kandidaten verbindet ihn die Zugehörigkeit zum Landesverband NRW, ausschließlich mit Friedrich Merz verbindet ihn, dass sein Verhältnis zu Angela Merkel als zerrüttet gilt. Lange wurde er als ihr Nachfolger gesehen. Dann kam die Landtagswahl 2012 in Nordrhein-Westfalen. Röttgen wollte sich alle Wege offen halten, machte keine Zusage, nach der Wahl auf jeden Fall in die Landespolitik zu wechseln. Er scheiterte mit der CDU und wollte Umweltminister bleiben. Aber die Kanzlerin verhinderte das.
Ich habe vorgeschlagen, Norbert Röttgen von seinen Aufgaben als Bundesumweltminister zu entbinden.
Röttgen zog sich allerdings nicht aus der Bundespolitik zurück, wurde ein anerkannter Außenpolitiker. Sollte er nun Parteivorsitzender werden, sieht er es offenbar nicht als Problem, mit Merkel bis zum Ende dieser Legislatur 2021 zusammenzuarbeiten. Nun steht die Frage im Raum, was bedeutet Röttgens Kandidatur für das weitere Verfahren? Dieser selbst machte deutlich, dass er von den bisherigen Plänen der Parteichefin, zunächst unter vier Augen reden zu wollen, wenig hält.
Ich glaube, das ist so ein bisschen wie eine Jacke, die man, wenn man schon am ersten Knopf falsch knöpft, wird das so nichts mehr.
Er sprach sich außerdem für eine Mitgliederbefragung aus. Der Parteivorsitz muss allerdings von einem Parteitag gewählt werden. Das müsste aus Sicht Röttgens noch bis zur Sommerpause passieren. Damit liegt er zumindest auf einer Linie mit CSU-Chef Markus Söder. Im Adenauer-Haus zeigt man sich von Röttgens Äußerungen unbeeindruckt. Kramp-Karrenbauer werde das Verfahren weiter von vorne führen und zu gegebener Zeit konkrete Schritte einleiten, heißt es aus der CDU. Näheres werde sie am Montag nach den Gremiensitzungen bekannt geben. Zudem hat die CDU sich auf eine gemeinsame Präsidiumssitzung mit der CSU geeinigt. Das hatte der Vorsitzende der Schwesterpartei gefordert.
Katharina Hamberger berichtete. Es war ein Versuch, Bewegung in die festgefahrene Situation in Thüringen zu bringen. Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken hat vorgeschlagen, die CDU-Politikerin Christine Lieberknecht zur Chefin einer Übergangsregierung zu machen. Lieberknecht war ja schon einmal in Thüringen Ministerpräsidentin und dort auch Vorsitzende der CDU. Allerdings versucht ihre eigene Partei, die CDU in Thüringen, offenbar nach diesem Vorschlag für sich noch mehr rauszuschlagen. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhardt beobachtet die Lage für uns. Herr Bernhardt, was ist denn jetzt die Haltung der CDU?
Na, die CDU begrüßt grundsätzlich, dass Christine Lieberknecht zur Ministerpräsidentin gemacht werden soll für eine Übergangszeit. Die CDU erkennt wohl auch an, dass diese Legislaturperiode nicht 5 Jahre dauern wird. Aber sie hat einige Einschränkungen. Sie möchte eben nicht, dass es nur eine kleine Regierung von einem Grünen, einem Linken und einem Sozialdemokraten geben soll unter Christine Lieberknecht, sondern die CDU und auch Mike Moring, ihr Vorsitzender, wollen etwas anderes.
Stabilität für Thüringen wichtig. Und um diese Stabilität zu erreichen, sehen wir, dass der Vorschlag von Bodo Ramelow zu kurz greift. Wir brauchen für diese Stabilität eine Regierung des Übergangs. Und wir finden, um diese Stabilität zu erreichen, braucht es eine Regierung, die vollständig besetzt und parteiübergreifend von berufenen Experten bestellt wird.
Mit dieser Haltung will die CDU heute auch in die Verhandlungen gehen, die dann heute 20 Uhr weitergehen sollen mit Rot-Rot-Grün. Das heißt, die CDU möchte keine schnellen Neuwahlen, nicht schon nach 70 Tagen. Sie möchte nicht, dass sich der Landtag auflöst, sondern sie möchte, dass eine richtige Regierung, bestehend aus Experten und eben nicht aus Parteipolitikern, einen Haushalt noch erarbeitet, mit dem dann gegebenenfalls der neue Landtag ins nächste Jahr gehen kann.
Und was sagt eigentlich Christine Lieberknecht?
Christine Lieberknecht ist selbst noch nicht an die Öffentlichkeit getreten, aber Bodo Ramelow hat heute verkündet, dass er mit ihr gesprochen habe, lange mit ihr telefoniert habe und zwei Vertreter der CDU sind zu ihr hingefahren heute Mittag, haben mit ihr gesprochen. Das heißt, Christine Lieberknecht stünde für diese Aufgabe zur Verfügung, ohne eigene Ambitionen damit zu verbinden.
Jetzt hat es heute auch eine Sitzung des Ältestenrates gegeben. Was ist da passiert?
Das war sehr bizarr. Dieser Ältestenrat sollte heute eigentlich tagen, um den Übergang, den geordneten Übergang in eine Zeit nach der Krise sozusagen zu finden. Nach dem Treffen gestern Abend von Rot-Rot-Grün und CDU war dieses Treffen eigentlich abgesagt worden, weil man dachte, heute ist ohnehin erstmal noch nichts klar, weil noch weiter Verhandlungen zwischen den Parteien geführt werden müssen. Nun trat aber die FDP heute an die Öffentlichkeit und sagte, wir sind ganz enttäuscht, dass der Ältestenrat nicht stattfinden möchte. Wir sind ja hier auch im Parlament und möchten beteiligt werden. Also wurde der Ältestenrat doch wieder eingeladen und dann tauchte auch Thomas Kemmerich auf, der geschäftsführende Ministerpräsident Thüringens von der FDP und verschwand mit den anderen Mitgliedern des Ältestenrates, das sind meist so 2, 3 Personen oder Abgeordnete pro Partei, hinter verschlossenen Türen. Nach wenigen Minuten kamen kopfschüttelnd Abgeordnete raus, sagten entweder nichts oder schüttelten mit dem Kopf und erzählten, dass ganz bizarre Dinge da drin passieren würden, dass Thomas Kemmerich sich beschweren würde, dass er keine Minister berufen könne und dass er auch nicht geordnet den Landtag jetzt irgendwie durch eine Vertrauensfrage auflösen könne. Und außerdem sei die FDP jetzt plötzlich auch gegen Neuwahlen. Das findet er auch nicht mehr so richtig. Und dann kam Thomas Kemmerich auch raus und gab ein kurzes Statement vor der Presse.
Auf meine Bitte an die Vertreter im Ältestenrat, zur Situation Stellung zu nehmen, erfolgte keine Einlassung. Insofern war die Sitzung so schnell beendet, wie Sie das alle jetzt nachvollziehen können.
Also ein äußerst bizarrer Auftritt. Die FDP möchte jetzt keine schnelle Neuwahlen. Die SPD möchte genauso wie die Linke schnell Neuwahlen. Und die Grünen zögern so ein bisschen und gehen eher so ein bisschen Richtung CDU. Die sagen, wir möchten lieber erst einen Haushalt beschließen und dann geordnete Neuwahlen gehen. Das heißt, die Parteien, die was verlieren können, die verlieren werden möglicherweise in der nächsten Wahl, die sind gegen schnelle Neuwahlen. Die, die ihre Stimmen halten könnten oder auch gewinnen könnten wie die Linken, die wollen schnelle Neuwahlen.
Noch ganz kurz zum Schluss, Herr Bernhard, wie geht es jetzt weiter?
Heute Abend 20 Uhr werden wieder die Vertreter von Rot-Rot-Grün und der CDU aufeinandertreffen und dann werden die beiden unterschiedlichen Vorschläge, die einen von Bodo Ramelow von gestern mit der kurzen Übergangsregierung und der Vorschlag der CDU mit einer Regierung, mit einer Expertenregierung, aber auf einer vollständigen Expertenregierung, die werden abgewogen und miteinander dann, das wird verhandelt werden. Möglicherweise gibt es heute eine Lösung, vielleicht auch nicht.
Dankeschön für diese Informationen aus Thüringen, Henry Bernhard. Dass wir über sogenannte Messenger-Dienste wie WhatsApp miteinander kommunizieren, hat für die meisten sich fest in ihrem Alltag etabliert. Schnell und unkompliziert von einem zum anderen oder mit ganzen Gruppen. Aber gerade weil es so praktisch ist, bietet die Technik auch Terroristen und Kriminellen beste Möglichkeiten, sich zu vernetzen. Im CSU-geführten Bundesinnenministerium, wo man für die Sicherheit in Deutschland zuständig ist, wünscht man sich deshalb zeitgemäße digitale Aufklärungsbefugnisse. So steht es im Entwurf für ein neues Verfassungsschutzgesetz von Bundesinnenminister Horst Seehofer. Der Gesetzestext war überarbeitet worden, nachdem die letzte Fassung noch von der damaligen SPD-Justizministerin Katharina Barley vor knapp einem Jahr abgelehnt worden war. Johannes Kuhn berichtet.
Wenn es nach Bundesinnenminister Horst Seehofer geht, erhält das Bundesamt für Verfassungsschutz zwei neue digitale Werkzeuge. Wie bereits das Bundeskriminalamt soll auch der Verfassungsschutz künftig Online-Durchsuchungen durchführen dürfen, also heimlich per Spähsoftware auf Speicher von Computer und Handy zugreifen. Und auch die Quellen-TKÜ soll laut des Entwurfs für eine Verfassungsschutzreform zum Repertoire gehören. Auch in diesem Falle wird auf Computer oder Handy zugegriffen, der Zugriff beschränkt sich allerdings auf Kommunikationssoftware wie verschlüsselte Messenger-Dienste. Es handele sich um eine dringend notwendige Aktualisierung, so das Argument von Matthias Middelberg, dem innenpolitischen Sprecher der Unionsfraktion.
Also der Verfassungsschutz muss gewissermaßen in seinen Kompetenzen mit der Zeit gehen. Die Leute telefonieren nicht mehr so viel, sondern tauschen sich über Messenger-Dienste aus, wie WhatsApp oder Telegram. Und auf solche Dienste muss man zugreifen können. Dafür braucht man die Telekommunikationsüberwachung an der Quelle.
Noch im vergangenen Frühjahr waren entsprechende Pläne für Verfassungsschutz und BND am Widerstand aus dem Justizministerium gescheitert. Der neue Anlauf klammert nun den BND aus. Dessen Abhörkompetenzen werden gerade in einer Grundsatzsache vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt. Doch bereits die Nutzung des sogenannten Staatstrojaners durch den Verfassungsschutz werfe Grundrechtsfragen auf, so Nicolas Gaseas. Wer ein Smartphone auslese, wisse fast alles über einen Menschen, argumentiert der Anwalt. Er hatte frühere FDP-Klagen gegen den Staatstrojaner angeführt. Vor allem geschehe das intime Ausforschen aber im Geheimdienstkontext bereits weit vor einer möglichen Straftat.
Hier ist aber die Besonderheit zu berücksichtigen, dass der Verfassungsschutz immer im Vorfeld tätig wird, also an sich weit im Vorfeld irgendeiner Gefahr, irgendeiner konkreten Gefahr eines Anschlages oder ähnliches. Die Erkenntnisse davon dürfen dann Polizei- und Strafverfolgungsbehörden übermittelt werden, sodass man über diesen Weg, wenn Sie wollen, viel früher schon Bürgerinnen und Bürger wird überwachen können.
Während sich das SPD-geführte Justizministerium noch zurückhält, hat die innenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion bereits Zustimmung signalisiert. Es handele sich nur um wenige Fälle, so Ute Vogt. Laut Gesetzentwurf geht es um die Fälle, in denen Gefahr für Bestand oder Sicherheit des Bundes bestehe. Und die G10-Kommission des Bundestags, ein juristisches Gremium, müsse die Online-Maßnahmen bewilligen, argumentiert CDU-Innenpolitiker Middelberg.
Dieses Prozedere ist schon sehr aufwendig. Deswegen kann man davon ausgehen, dass es, ich sag mal, geringe zweistellige Zahl vielleicht sein wird, die im Jahr da wirklich zur Anwendung kommt. Also vielleicht 10, 20, höchstens 30 Fälle im Jahr. Mit mehr kann man nicht rechnen.
Solche Mechanismen überzeugen den grünen Innenpolitiker Konstantin von Notz nicht. Was die Spähsoftware dürfe und könne, sei auch auf technischer Ebene zu klären.
Man muss das transparent machen, was man mit diesen Firmen, die diese Instrumente bauen, aushandelt. Es muss Zugriff auf den Quellcode geben und es dürfen da keine illegitimen Nachladungen bei solchen Programmen stattfinden und ähnliches. Und all das kann man nicht umgehen, indem man jetzt sagt, so, wir geben das jetzt an die G10-Kommission.
Und der Jurist Gaseas rechnet mit Klagen, sollte die Reform so in Kraft treten.
Ich wäre überrascht, Wenn diese Maßnahme, die Online-Durchsuchung für den Verfassungsschutz, nicht von jemandem angegriffen und vor das Verfassungsgericht gebracht wird.
An einer anderen Stelle hat das Innenministerium die Verfassungsschutzreform entschärft. Die Altersgrenze für die Speicherung von Daten durch den Bundesverfassungsschutz bleibt bei 14 Jahren. Die Pläne, die Altersgrenze ersatzlos zu streichen und radikalisierte Kinder in den Blick zu nehmen, hatte im vergangenen Jahr heftige Kritik ausgelöst.
Johannes Kuhn berichtete, es ist eine echte Überraschung, dass die Angeklagten des hochumstrittenen sogenannten Gezi-Prozesses von einem Istanbuler Gericht heute freigesprochen wurden. Unter ihnen ist der bekannte Unternehmer Osman Kavala. Ihm war ein versuchter Sturz der Regierung im Jahr 2013 vorgeworfen, weil er Demonstrationen gegen den damaligen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan organisiert und finanziert haben soll. Kavala hat dies bestritten. Christian Buttgereit berichtet.
Mit einem Urteil hatten an diesem Tag viele Prozessbeobachter gerechnet, aber nicht mit einem Freispruch. Umso größer der Jubel unter den mehr als 300 Zuschauern im riesigen Gerichtssaal, der direkt an das Hochsicherheitsgefängnis Silivri vor den Toren Istanbuls angegliedert ist. Warum die Überraschung so groß war, brachte Christian Brakel, der Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul, auf den Punkt.
Ja, das war für mich überraschend. Ich denke, das war für uns alle überraschend. Ich glaube, wir sind einfach keine guten, keine positiven Nachrichten aus der Türkei mehr gewohnt.
Die Freisprüche für 9 der 16 Angeklagten erfolgten aus Mangel an Beweisen. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrer mehr als 650-seitigen Anklageschrift versucht nachzuweisen, dass die Gezi-Proteste im Jahr 2013 zum Ziel hatten, die Regierung zu stürzen. Die Anwälte der Angeklagten hatten die Vorwürfe als an den Haaren herbeigezogen gebrandmarkt. Aufgrund dieser Beweislage hätte es auch gar kein anderes Urteil geben dürfen, meinte der Abgeordnete der oppositionellen Partei HDP, Mithat Sanja, nach Prozessende.
Auf einer so schwachen Grundlage können die Gerichte sogar in der Türkei so einfach nicht so harte Strafen anhängen.
Bedeutet dieses Urteil nun, dass die Türkei doch noch oder wieder ein funktionierender Rechtsstaat ist? Immerhin war in der vergangenen Woche auch schon die im deutschen Exil lebende Schriftstellerin Asle Erdogan vom Vorwurf der Terrorpropaganda freigesprochen worden. Aydin Engin, journalistisches Schwergewicht mit mehrfacher Gefängniserfahrung während der vergangenen Jahrzehnte, ist skeptisch.
Ich kann nicht schreiben über die unabhängige Justiz. Umgekehrt, AKP-Justiz herrscht in der Türkei. Deshalb manchmal Tragödie, manchmal Farce.
In diesem Falle wohl Farce mit glücklichem Ausgang. Zumindest für die 9 Angeklagten, die heute im Gerichtssaal waren. Von 6 weiteren Angeklagten ist bekannt, dass sie sich im Ausland aufhalten, wie etwa der in Berlin lebende Journalist Can Dündar. Ein weiterer Angeklagter erschien heute nicht zum Prozess. Es wird vermutet, dass er sich aus Angst vor einer lebenslangen Haftstrafe kurzfristig abgesetzt hat. Ihre Verfahren werden abgetrennt, aber dass gleichzeitig die Haftbefehle aufgehoben wurden, ist ein positives Signal. Besonders dürfte sich der Unternehmer Osman Kavala freuen. Er saß als einziger in Untersuchungshaft und kommt nach mehr als 27 Monaten frei. Sein auch in Europa prominenter Name könnte beim Ausgang des Prozesses eine Rolle gespielt haben, meint Christian Brakel von der Böll-Stiftung.
Es gibt 2 Erklärungsmuster, denke ich. Das eine ist, dass es wirklich innerhalb der Ministerialbürokratie, innerhalb der Justiz Kämpfe gibt von Leuten, die sagen, wir sehen, der Wind dreht sich langsam, wir müssen da mitgehen. Das ist die eine Erklärung. Die andere Erklärung, die ich für ein bisschen wahrscheinlicher halte, ist, dieser Prozess war politisch sehr, sehr kostspielig für die Regierung aufgrund der vielen Verbindungen, irgendwie, die Osman Kavala, die andere der Angeklagten nach Europa, nach Amerika hatten, dass sie immer wieder darauf angesprochen worden sind und dass man jetzt versucht hat, dieses Hindernis aus dem Weg zu räumen.
Sollte es darum gegangen sein, würde die Türkei wohl erwarten, dass diese positiven Zeichen dementsprechend beantwortet werden. Etwa mit Entscheidungen für Investitionen, die bisher wegen mangelnder Rechtsstaatlichkeit auf Eis liegen.
Informationen von Christian Buttgereit. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit kamen in den vergangenen Jahren immer mehr Fälle von Kindesmissbrauch in Einrichtungen wie der katholischen Kirche ans Licht. Betroffen davon sind in den USA auch die Pfadfinder. Es soll Medienberichten zufolge hunderte Missbrauchsklagen gegen die Boy Scouts und tausende Opfer von sexuellem Missbrauch geben. Vor diesem Hintergrund hat die Organisation in den USA jetzt Insolvenz angemeldet. Jan Bösche berichtet.
Der Skandal erschüttert eine amerikanische Institution. Boy Scouts wurden Präsidenten, Astronauten, oberste Richter. Ihr Eid galt als Inspiration, sich fit zu halten, mental aufmerksam und moralisch aufrecht. In den vergangenen Jahren sind die dunklen Seiten dieser Geschichte ans Licht gekommen. Opferanwälte sagen, es habe schon immer ein Problem mit Missbrauch gegeben. Ihr Vorwurf, die Organisation habe davon gewusst, sogar Buch geführt, aber zu wenig dagegen getan. Bei NPR sagte der Opferanwalt Paul Moniz, bei Missbrauchsverdacht hätten die Boy Scouts den Betreuern erlaubt, einfach zurückzutreten.
When Scout leaders were found out, they were allowed to resign. Boy Scouts had a policy of not calling law enforcement about it until very, very recently.
Bis vor kurzem hätte die Organisation auch die Regel gehabt, in einem Verdachtsfall nicht die Polizei einzuschalten. Im Jahr 2010 wurde das Ausmaß zum ersten Mal öffentlich sichtbar. In einem Gerichtsprozess wurden 20.000 Dokumente bekannt, die zeigten, dass tausende Boy Scouts-Betreuer im Verdacht standen, sexuell übergriffig geworden zu sein. Seitdem häufen sich die Prozesse, die Entschädigungszahlungen. Anfang des Jahres kündigten die Mormonen ihre Zusammenarbeit auf. Die Mitgliederzahl ging allein dadurch um 18% zurück. Sie liegt jetzt bei unter 2 Millionen. Die Insolvenz ist nun ein Versuch der Organisation, wieder Boden unter den Füßen zu bekommen. In einem Online-Video erklären die Boy Scouts, worum es ihnen geht. Sie hätten eine Verantwortung, Opfer zu entschädigen, denen Leid angetan wurde.
The BSA has a responsibility to equitably compensate victims who were harmed during their time in scouting. We also have a duty to carry out our mission for years to come.
Gleichzeitig sei man verpflichtet, die Mission weiter auszuführen. Mit der Insolvenz können die Boy Scouts jetzt die vielen Entschädigungsklagen zum Halten bringen. Gleichzeitig droht ihnen, dass sie wertvollen Besitz, Gebäude und Campingplätze verkaufen müssen, um einen Entschädigungsfonds zu finanzieren. Entscheidendes Detail: Die Insolvenz gilt nur für die nationale Dachorganisation, nicht für die vielen regionalen Organisationen. Kritiker sagten, damit wollten die Boy Scouts deren Vermögen schützen. Der Anwalt Tim Kosnoff schimpfte, sie hätten Insolvenz angemeldet, um einen Mount Everest an dreckigen Geheimnissen zu verstecken, nicht, weil sie kein Geld hätten. Die Krise der Boy Scouts ähnelt in vielen Details der Krise der katholischen Kirche in den USA, die auch mit vielen Entschädigungsklagen von Missbrauchsopfern konfrontiert ist. Mehrere Diözesen haben ebenfalls Insolvenz angemeldet. Das Insolvenzverfahren der Boy Scouts könnte jetzt zu einem der größten und umfangreichsten in den USA werden. Sie haben die Insolvenz angemeldet, um den Skandal zu überwinden. Für Missbrauchsopfer Ralph Morris ist der Schritt selbst aber schon ein Schuldeingeständnis.
By filing bankruptcy, you're admitting that in all probability you're going to be liable for these victims.
Indem die Boy Scouts Insolvenz anmeldeten, räumten sie ein, dass sie für die Opfer haftbar gemacht werden können.
Der Bericht von Jan Bösche. 5 Monate haben die Afghanen auf das Ergebnis warten müssen. Nun ist es offiziell. Der ehemalige Präsident Ashraf Ghani ist wieder zum Präsidenten von Afghanistan gewählt worden. Einzelheiten von Silke Dietrich.
50,6% der Stimmen hat Ashraf Ghani erhalten. Gerade genug, um keine Stichwahl abhalten zu müssen. Das hat heute die afghanische Wahlkommission bekannt gegeben. Monatelang hatten die Kandidaten darüber gestritten, ob die gezählten Stimmen tatsächlich gültig gewesen seien. Im Dezember hatte es schon ein vorläufiges Wahlergebnis gegeben, welches der unterlegene Kandidat Abdullah angezweifelt hatte. Nur rund ein Viertel der registrierten Wähler im Land hatten ihre Stimme im September abgegeben, so wenig wie nie zuvor. Denn die Taliban hatten mit Anschlägen gedroht. Am Wahltag hatte es tatsächlich fast 70 Angriffe auf Wahllokale gegeben. Beeinträchtigt wurde die Wahl auch durch technische und organisatorische Mängel. Jetzt, wo der neue Präsident von Afghanistan feststeht, könnte es bald auch zu einem Abkommen zwischen den USA und den Taliban kommen. Der afghanische Innenminister sagte heute, dass innerhalb der nächsten 5 Tage alle Kriegsparteien im Land die Gewalt reduzieren wollen. Eine Woche lang. Sollten sich alle daran halten, könnte ein Waffenstillstand zwischen den USA und den Taliban bald folgen.
Informationen von Silke Dietrich. Es gibt neue Geheimdokumente aus dem chinesischen Machtapparat, die die willkürlichen Gründe für die Inhaftierung von Uiguren in chinesischen Umerziehungslagern enthüllen. Mehrere deutsche Medien berichten darüber und die Opposition im Bundestag reagiert. Benedikt Strunz berichtet.
Experten gehen davon aus, dass in der chinesischen Provinz Xinjiang derzeit etwa 1000 Umerziehungslager existieren. Im vergangenen November hatte ein internationales Journalistenteam unter dem Stichwort China Cables chinesische Geheimdokumente veröffentlicht. Die belegen eines sehr deutlich. Bei den Lagern handelt es sich um hermetisch abgeschirmte Gefängnisse, in denen die Insassen drangsaliert und psychisch manipuliert werden. Wer sich widersetzt, dem drohen harte Strafen. Bis heute behauptet die chinesische Regierung, dass es sich bei den Lagern um Fortbildungseinrichtungen handele, deren Besuch freiwillig erfolge. Doch diese Behauptung lässt sich kaum aufrechterhalten. Ein internationales Journalistenteam hat erneut vertrauliche Unterlagen aus der chinesischen Verwaltung ausgewertet. In Deutschland waren Reporter und Reporterinnen von NDR, WDR, Deutscher Welle und SZ an den Recherchen beteiligt. Die neuen Papiere zeigen, dass man bereits für alltäglichste Handlungen interniert werden kann. Als Haftgründe werden in der gut 140-seitigen Gefangenenliste unter anderem aufgezählt:
Diese Person trägt einen langen Bart.
Oder
Ihre Ehefrau verschleiert sich.
Und weiter?
Mit dem Mobiltelefon Internetseiten angeklickt, die Links zu unerwünschten ausländischen Internetseiten enthält.
Auch Verstöße gegen das Gesetz zur Geburtenplanung und der Besitz religiöser Literatur werden als Haftgründe aufgelistet. Der China-Forscher Ryan Thum von der Universität Nottingham ist einer von mehreren China-Forschern, die das Dokument analysiert haben. Auch er hält es für echt.
Man kann es so sehen, dass es sich um eine enorme kollektive Bestrafung handelt, die letztlich rassistisch motiviert ist. Denn wenn du Mitglied einer ethnischen Gruppe bist, aus der irgendwer mal etwas Illegales getan hat, dann giltst du allein wegen deiner Ethnie als Gefahr für den Staat und die Gesellschaft.
Ein vertraulicher Lagebericht des Auswärtigen Amtes zeigt, dass die Bundesregierung bereits seit mehreren Jahren über die gravierenden Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang informiert ist. Tatsächlich haben Regierungsvertreter auch nach den Berichten zu den China Cables im vergangenen Jahr öffentlich Stellung bezogen. Doch gemessen an dem, was den Uiguren angetan werde, seien die politischen Reaktionen viel zu verhalten, kritisiert Gide Jensen von der FDP. Sie sitzt im Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestags vor.
Es gibt Zeiten, wo man Diplomatie und diplomatische Gespräche voranstellen sollte. Es gibt aber auch Zeiten, wo man klipp und klar sagen muss, wo die Grenze verläuft. Die Zeit zu sagen, wo die Grenze verläuft, die ist jetzt.
Unter anderem fordert Jensen, dass sich auch Bundeskanzlerin Merkel deutlich zu der Situation in Xinjiang äußern müsse.
Benedikt Strunz berichtete, das neue Coronavirus hat China weitgehend lahmgelegt. Als eines der ersten Unternehmen räumt Apple jetzt ein, dass sein Geschäft hart von Covid-19 getroffen wird. Der Stadtstaat Singapur spielt beim Kampf gegen die Ausbreitung des Virus in Asien eine wichtige Rolle. Von dort berichtet Holger Senzel.
An Singapurer Schulen singen sie den Corona-Rap. Wasch dir regelmäßig die Hände, fass dir nicht ins Gesicht. So steht das auch auf Warnschildern an U-Bahn-Stationen. Vor Eingängen von Museen und anderen öffentlichen Gebäuden wird allen Besuchern die Temperatur gemessen. 77 Covid-19-Infektionen gab es bis heute in der 5,6 Millionen Stadt. Ohne unsere energischen Maßnahmen wären es womöglich mehr, glaubt Professor Dale Fischer, Vizepräsident des Singapurer Seuchenkomitees. Es muss verhindert werden, dass das Virus sich frei bewegen kann. Wir sind ja im Grunde erst am Beginn des Ausbruchs. Das heißt, die Verlaufskurve könnte noch steigen. Es gibt aber absolut keinen Grund zur Panik. Der Stadtstaat hat seine Grenzen für Chinesen komplett geschlossen. Eine strikte Stay-Home-Politik zwingt Singapurer nach der Rückkehr aus China 2 Wochen lang zu Hause zu bleiben. Singapur hat eine Schlüsselrolle inne bei der Bekämpfung des Covid-19-Virus. Der Staat hat eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Wenn Singapur es innerhalb der nächsten 2 bis 3 Wochen also nicht schafft, das Virus unter Kontrolle zu bringen, wäre das besorgniserregend. Dann wird es auch für alle anderen Länder extrem schwer. 35 Infektionen mit Covid-19 in Thailand, 22 in Malaysia, 16 in Vietnam, 3 auf den Philippinen. Und erstaunlicherweise keine einzige Erkrankung in Indonesien. Die Zweifel sind groß an den offiziellen indonesischen Zahlen. Der 250 Millionen Einwohner Inselstaat lebt schließlich stark vom Tourismus. Entweder sie haben wirklich unverschämtes Glück oder sie übersehen Fälle, meint Professor Dale Fischer vom Singapurer Seuchenkomitee.
Are they lucky or are they missing cases?
Natürlich frage ich mich, wieso sie nicht betroffen sind. Ich bin ziemlich sicher, dass jedes Land in Südostasien Fälle hat.
Eventually every country will have a case.
Doch auch Laos und Myanmar, immerhin auf dem Landweg mit China verbunden, haben keine Infektionen gemeldet. Der chinesische Einfluss ist hier übrigens außerordentlich hoch. Das gilt ebenfalls für Kambodscha. Dort gibt es offiziell eine Erkrankung, doch viele Bürger trauen ihrer autoritären Regierung nicht. Ich glaube nicht, dass es keine neuen Fälle hier gibt. Zumal die Regierung ja entschieden hatte, dass dieses Kreuzfahrtschiff hier anlegen kann. Insofern, was soll ich sagen? Es hatte viel Lob für die Regierung in Phnom Penh gegeben, als die Westerdam nach mehrtägiger Irrfahrt endlich einen kambodschanischen Hafen anlaufen durfte. Aus Angst vor dem Coronavirus hatten andere Länder der Region dem Kreuzfahrer das Anlegen verweigert, obwohl bis dahin keine einzige Infektion an Bord bekannt war. Nachdem die meisten der 2000 Urlauber in Sihanoukville von Bord gegangen waren, wurde eine heimreisende Amerikanerin bei einem Zwischenstopp in Malaysia positiv getestet. Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder müssen nun aufgespürt und untersucht werden. Es ist der Albtraum der Seuchenbekämpfer. Unter den Passagieren der Westerdam waren übrigens auch 57 Deutsche.
Der Bericht von Holger Senzel war das am Ende dieser Informationen am Abend. Im Deutschlandfunk geht es auf der Kommentarstrecke um 19.05 Uhr unter anderem auch um die Lage in Thüringen und in der CDU. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Christiane Kess. Ihnen einen schönen Abend.